habe euch ja versprochen, dass wir unseren Gastsprecher jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Friedhelm, du darfst gerne mal nach vorne kommen. Ich habe gedacht, wir setzen uns hier mal kurz gemütlich hin. Meine erste Frage, habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Friedhelm Holthius?
Auf Deutsch hast du es richtig ausgesprochen. Wenn du jetzt ein paar Meter über die Grenze fahren würdest, würdest du Holthaus sagen.
Okay, das heißt, dein Nachname ist jetzt nicht so ganz gewöhnlich, sage ich mal. Wo kommst du denn eigentlich her?
Ich bin gebürtiger Ostfriese und ja, das hat auch was mit meinem Nachnamen zu tun, wobei der nicht holländisch ist, sondern Ostfriesland gehörte mal zum Königreich Holland. Und die Kirchensprache war bis vor 200 Jahren, wenn du in die Kirche gingst, war holländisch. Und so hat man dann eben aus dem Holzhaus ein Holthus gemacht.
Okay, spannend.
Aber wir sind nicht mehr in einem Holzhaus. Gott hat uns gesegnet.
Sehr gut.
Drastisch nach oben gegangen.
Sehr gut. Was ist noch wichtig über dich zu wissen? Also ich weiß, dass du Fußballfan bist, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was heute Morgen alle brennend interessiert, sondern vielleicht gibt es noch was anderes, wo du sagst, das ist
ja,
wichtig.
Ja, ich bin auf jeden Fall Fan von lokaler Kirche, weil das hilft mir auch als Fußballfan, weil ich bin für eine Mannschaft, die nicht so häufig gewinnt und dann ist der Samstag meist immer schlecht. Das ist so wie Karfreitag schlecht, Samstag Megaspannung und Sonntag wird es dann wieder besser. Und sonntags merke ich immer, wie unwichtig der Samstag war.
Was sich in der Situation manchmal anders anfühlen kann.
Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Pastor. Du kommst, glaube ich, ja nicht gebürtig aus Wuppertal, sondern bist erst vor ein paar Jahren dahin. Und du bist Präses unseres Bundes. Wie ist das gekommen, dass du Pastor geworden bist? Gibt es so einen Berufungsmoment?
Vielleicht nicht einen Berufungsmoment, aber ich komme aus einem ziemlich schwierigen Hintergrund. Und nachdem ich dann zum Glauben gekommen bin, hat mein damaliger Jugendleiter hat mich versucht zu fördern, zu investieren, hat gesagt, predige doch mal in der Jugendstunde. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht, das war auch nicht besonders gut. Aber nach dem zweiten oder dritten Mal hatte ich das Gefühl, als wenn innerlich so eine Lampe anspringt. Und ich hatte das Gefühl, ja, das sollst du tun. Und dann mit ganz vielen Umwegen habe ich das dann gemacht. Und da ich nichts anderes gelernt habe, außer Pastor zu sein, befürchte ich, dass ich das bis zum Rest meines Lebens tun werde.
Ja, was ja auch gut ist. Jetzt kann ich mich daran erinnern, du bist letztes Jahr Präses geworden. Gibt es sowas, wo du sagst, das ist dir so am wichtigsten in deinem Amt oder für unseren Bund, wo du sagst, so, das ist dein Herzschlag, der dich bewegt, der, ja, vielleicht, das ist schwierig, glaube ich, das kurz zusammenzufassen, aber vielleicht gibt es sowas, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig?
Oh, das lässt sich doch ganz leicht zusammenfassen. Zum einen ist es so, 2000 Jahre, nachdem Jesus schon wieder beim Vater ist, haben 62% aller Städte in Deutschland über 5000 Einwohner gar keine bibelgläubige Gemeinde. Ich finde das ein bisschen viel nach 2000 Jahren. Da müssen wir unbedingt dran schrauben. Und gleichzeitig nagt natürlich auch der Zahn der Zeit an uns allen. Wenn eine Gemeinde schon 50, 60, 70, 80 Jahre entsteht, brauchst du immer wieder Revitalisierungsprozesse, um da wieder neu durchzustarten. Und alles steht und fällt immer auch mit Leitern. Deswegen haben wir uns ganz oben auf die Fahne geschrieben, Leiter zu fördern, zu unterstützen, sei es nun seelsorgerlich oder theologisch oder visionär. Und diese drei Stränge interessieren mich eigentlich am meisten. Wir machen noch viel mehr, aber da fließt nicht so viel Energie rein, weil man kann nicht in allem gleich gut sein.
Das stimmt. Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir dann auch später zu deiner Predigt kommen, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir Gastsprecher da haben, so ein bisschen die Frage, gibt es so einen besonderen Bibelvers, der dich so dein Leben lang schon begleitet oder wo du sagst, das ist ein Vers, auf den greife ich immer wieder zurück, das ist sowas, den Gott mir geschenkt hat, der mir hilft, egal in welcher Situation?
Ja, der steht, glaube ich, in Psalm 118 und der heißt: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Es kommt aus meiner Anfangszeit, wo ich die Befürchtung hatte, dass ich relativ jung sterbe. Und das war so das erste Mal, dass Gott mir so ein Rema-Wort gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie oft ich das proklamiert habe. Gefühlt 1 Million Mal. Und das ist so ein ganz besonderer Vers in meinem Leben.
Richtig gut. Ja, ich glaube, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann gibt es bestimmt nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit, dich zu fragen. Ansonsten würde ich sagen, singen wir jetzt noch ein Lied und dann darfst du gleich auch predigen. Da freue ich mich drauf. Genau. Und lasst uns gespannt sein auf das, was er mitgebracht hat, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und unsere Herzen dafür öffnen.
Dieser Name ebnet Berge. Er bahnt Wege durch das Meer. Ich seh, wie er die Kämpfe auflöst, direkt hier vor mir.
Und
Jesus, das ist die Wahrheit. In deinem Namen liegt alle Kraft. Und du bist heute Morgen hier unter uns, weil du uns das versprochen hast. Und wir glauben, dass du zu uns reden möchtest, weil du ein lebendiger Gott bist. Und deshalb segnen wir jetzt Pastor Friedhelm Holthüß in dem, was er uns sagen möchte, dass dein Geist durch ihn zu uns und unsere Lebenssituation und unseren Alltag sprechen kann. Dass wir hören, was du uns persönlich zu sagen hast. Und dass wir nicht nur hören, sondern auch danach handeln. In Jesu Namen. Amen. Pastor Friedhelm, ich darf dich bitten, nach vorne zu kommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du schon so höflich warst und deinen Nachbarn begrüßt hast. Falls nicht, wäre das jetzt so ein Moment so für High Five, Ghetto-Faust, wenn du ein bisschen jünger bist, oder einen seriösen Handshake. Weil wir sind Familie, Großfamilie, aber wir sind Familie. So, großartig heute Morgen bei euch zu sein. Und ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr samstags eine Arbeit zulasst, aufgebaut habt, unterstützt unter ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Hammer. Ich wollte Danke sagen, dass ihr in Viersen unterwegs seid, dass ihr in Nettetal unterwegs seid, weil das Reich Gottes wächst am stärksten durch Multiplikation. Multiplikation ist nicht immer einfach, wie du weißt ja, wenn man Kinder bekommt, die Fotos sehen großartig aus, die Nächte sind herausfordernd, aber das ist der einzige Weg, wie Menschen sich multiplizieren. Und genauso ist das letztendlich für die Gemeinde von Jesus, wenn wir uns multiplizieren. Ist nicht immer einfach, ist immer ein Investment, aber das, was dabei rauskommt, ist großartig. Deswegen ein ganz großes Dankeschön auch von meiner Seite aus für das, was ihr über eure lokale Gemeinde hinaus investiert. Das ist richtig großartig und hört bitte nicht auf zu träumen, weil was einmal geht, geht auch zweimal. Was zweimal geht, geht auch dreimal. Und ich habe ein Geheimnis für euch, was dreimal geht, ne? So, ich glaube, dass das das Mindset ist, das uns geistlich nach vorne bringt. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die habe ich so überschrieben. Oh, ein Knick in meinem Zettel, ich habe kein iPad, ich bin der unmodernste Prediger in meiner Kirche. Ich hole immer Zettel raus, weil ich mag das, etwas Gedrucktes zu haben. Und in meinem Alter kann ich mir das ja auch erlauben, das so zu tun. Glaube im Härtetest, das ist das, wo ich mit euch hineingehen möchte. Und ich möchte es mal so sagen, das Leben ist ja eben nicht nur das Leben. Das Leben ist aus biblischer Sicht eine Bewährungsprobe, weil wir wissen, wir sind hier nur für eine gewisse Zeit. Unser Endziel ist nicht diese Erde, obwohl wir manchmal das Gefühl haben, wir richten uns so ein, als wenn wir für immer hier bleiben würden. Aber ich habe eine Nachricht für dich, du bleibst nicht für immer auf dieser Erde. Für manche ist das eine gute Nachricht, andere denken, das ist eine schlechte Nachricht. Aber ich sage dir etwas, es ist eine gute Nachricht. So, weil das Beste definitiv noch kommt. Und diese Zwischenzeit auf dieser Erde, diese 70 Jahre, 80 Jahre und möge Gott dir noch mehr schenken, hoffentlich bei guter Gesundheit, ist aus biblischer Sicht, ist diese Season, in der du jetzt bist, eine Bewährungsprobe. Wenn man solche Worte aus der Bibel rausholt wie Versuchungen, Bewährung, Prüfung, dann findet man das über 200 Mal in der Bibel. Das ist kein Nebenthema, obwohl es oft von der Verkündigung ein Nebenthema ist. Aber Versuchungen, Bewährungsproben, Prüfungen, über 200 Mal in der Bibel. Ständig sind wir herausgefordert und wir werden getestet. Unser Glaube geht durch einen Härtetest und Gott achtet darauf, wie gehen wir mit Menschen um. Welche Motive haben wir? Wie gehen wir mit Erfolg um? Wie gehen wir mit Niederlagen um? Wie gehen wir mit Krankheit um? Wie gehen wir mit Konflikten um? Es ist nicht nur so, hey, so schnell wie möglich soll das alles verschwinden aus unserem Leben, Klammer auf, ja, natürlich beten wir dafür, Klammer zu. Aber Gott achtet sehr genau darauf, weil das Wichtigste, was er baut in dieser Zeit des Übergangs, der Bewährungsprobe ist, deinen und meinen Charakter. Das ist Gott am allerwichtigsten. So, und ich verspreche dir, und ich meine das überhaupt nicht als negative, selbsterfüllende Prophezeiung, ganz sicher kommen Bewährungsproben in dein Leben. Ersetz mal das moderne Wort Verletzung mit Prüfung. Dann bist du schon ganz nah dran. Das Wort Bewährung und Prüfung kommt heutzutage fast gar nicht mehr bei uns vor. Aber das Wort Verletzung, das kommt ganz häufig vor. Und ständig höre ich diese Sätze und sage sie auch selber. Ich bin hier verletzt, ich bin da verletzt. Und was meint das? Ich bin verletzt. Das meint wahrscheinlich, dass jemand mir wehgetan hat. Dass jemand was Blödes über mich gesagt hat. Dass, keine Ahnung, ich zu kurz gekommen bin. Aber in der Bibel gibt es das Wort Verletzung nicht. Das Wort Verletzung ist natürlich real. Ich rede auch darüber. Aber ersetz mal das Wort Verletzung mit Prüfung. Dann bist du eigentlich viel näher dran an dem biblischen Gedanken als das, was wir so manchmal sehen. Manche Menschen halten ihre Versprechen uns gegenüber nicht. Gebete werden nicht beantwortet. Ungerechtigkeit gibt es hier und da und auf der Welt. Ungerechte Kritik, Finanznöte, Arbeitslosigkeit. Ich werde übersehen. Probleme aller Art. So, also ich bin herausgefordert, du bist herausgefordert und es ist egal, was du machst, es wird sich nicht verändern. Du bist in between, du bist noch nicht da, aber du bist unterwegs und in dieser Zeit, wo wir unterwegs sind, ist es so wichtig, dass wir da gut durchkommen und dass wir nicht vergessen, was unsere eigentliche Zielsetzung ist. Der Sinn unseres Daseins ist, dass wir bei Jesus ankommen. So, deswegen fordert Gott uns ständig heraus. Ihr wisst ja, was bleibt am Ende übrig? 1. Korinther 13, ganz am Ende. Was nehmen wir mit in den Himmel? Glauben, Liebe, Hoffnung. Right? So, das ist das Wichtigste. Glauben, Liebe, Hoffnung. Das ist das, was wir mitnehmen. Das bleibt. Und jetzt kommt die herausfordernde Nachricht. Gott fordert uns heraus im Glauben durch Probleme. Weil wie soll unser Glaube wachsen, wenn er keine Herausforderung hat? Gott fordert mich in meiner Hoffnung aus durch meinen Umgang mit Besitz. Weil wie ich mit meinem Besitz umgehe, zeigt, worauf ich meine Hoffnung setze. Du merkst, wie real das ist. Und Gott fordert mich in der Liebe heraus, Glaube, Liebe, Hoffnung, indem es schwierige Menschen in meinem Umfeld gibt. Meine Idealversion von Liebe ist folgendes. Du liebst mich, ich liebe dich, wir mögen uns, wir gehen harmonisch durchs Leben, meine Liebe wächst. Nun, aber Liebe wächst nicht dadurch, dass wir uns alle mögen und dass wir immer nur in unserer Kernfamilie sind, wo uns hoffentlich alle mögen, sondern Liebe wächst dadurch, dass uns Menschen begegnen, die so gar nicht liebenswert sind und die uns so gar nicht liebenswert behandeln. So wächst Liebe. Also Glaube, Liebe, Hoffnung ist großartig auf einem Kalenderblatt, aber herausfordernd im Leben. Aber ich verrate dir etwas. Gott hat die Vision, dass du voller Glauben, voller Liebe und voller Hoffnung bist. Nur der Weg dahin gestaltet sich wahrscheinlich anders, als wir uns das alle gedacht haben. Nun, schauen wir mal in die Heilige Schrift hinein. Die Bibel sagt uns, dass ein Glaube, der nicht geprüft wird, ist wertlos. Fake-Glaube. Petrus drückt das so aus, 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Bei dem Freuen und Jubeln sind wir noch nicht, aber wir sind schon unterwegs, das mal anzunehmen. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. So, die Bibel sagt, der Glaube, den du hast, ist wertvoll. Er ist kostbar. Es ist das Heiligste, was du hast, dein Glauben und dein Vertrauen. Aber damit dein Glaube und dein Vertrauen so richtig stabil wird, lässt Gott Prüfung in deinem Leben zu, weil er möchte, dass du nicht nur einen Glauben hast, der an guten Tagen trägt, sondern Gott möchte, dass du einen Glauben hast, der an jedem Tag in deinem Leben trägt. Gold sieht in der Regel gut aus, bis es geschmolzen wird. Erst durch die Hitze kommt Schlacke hoch, aber das ganze Prinzip ist ganz einfach. Gold wird erhitzt, die Schlacke kommt hoch, die Schlacke wird abgeschöpft und das Gold wird wieder reiner. Was denkst du, wenn die Bibel sagt, dass Gott auch ein verzerrendes Feuer ist? Damit meint er nicht, er will dich verbrennen, sondern das ist dieses Bild, dass die Dinge, die in unserem Leben Schlacke sind, durch Hitze nach oben kommen und dann soll das Gold kein schlechtes Gewissen haben, sich selber verdammen und prügeln, sondern der Sinn ist ganz einfach, das ist der Moment, wo ich es jetzt abschöpfen kann und dann ist das Gold wieder reiner geworden. Auf gut Deutsch, Druck in unserem Leben bringt Dinge hoch, von denen wir nicht ahnten, dass sie da sind. Noch einmal, Druck bringt Dinge hoch in unserem Leben, von denen wir nicht ahnten, dass sie da sind. Willkommen in dem Moment, wo Feuer auf das Gold trifft, die Schlacke kommt hoch. Manche Leute reagieren jetzt mit Panik oder mit ganz schlechtem Gewissen und denken, wie kann das sein? Aber ich will dir etwas sagen, Gott wusste es sowieso schon. Der Grund, warum das hochkommt, ist nicht, damit Gott es sieht. Der Grund, damit es hochkommt, ist, damit du das siehst. Aber nicht, damit du dich schlecht fühlst, sondern dass Gott sagen kann, so, jetzt schöpfen wir das ab, weil ohne den Druck wird das gar nicht erst hochkommen. Sprüche 16, Vers 2 sagt, alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Sprüche 17, Vers 3, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, aber der Herr prüft die Herzen. Ich gebe zu, dass ich ganz oft in meinem Leben erschrocken war, was aus meinem Herzen hochkam, wenn ich unter Druck gekommen bin. Kennst du das auch? Und dann ist immer die Frage, diese große Frage, die wir im Gebet haben, ist das eine Prüfung von Gott? Ist das der Feind Gottes, der gegen uns angeht? Was muss ich jetzt tun? Muss ich diese Prüfung umarmen oder muss ich dem Feind widerstehen? So easy ist das ja gar nicht. Und ich habe Folgendes festgestellt. Wenn der Herr da drin ist, dann lässt es sich nicht wegbeten. Und es tritt immer wieder auf. Es ist ungefähr so, wenn du den Sprung von der ersten in die zweite Klasse nicht schaffst, macht das keinen Sinn, in die vierte Klasse zu kommen. Es ist wichtig, dass du deine Lesson, dass du sie gelernt hast. Weil wenn du nicht 1+1 und die einfachen Basics der Mathematik beherrschst, macht das überhaupt gar keinen Sinn, in Klasse 6, 7, 8, 9, 10 oder noch darüber hinaus zu gehen, weil du musst ein paar Basics beherrschen. Jetzt habe ich in mir entdeckt, ich habe ein einfaches Ding in meinem Leben entwickelt. Wenn ich zu sehr genervt bin und da keine Lust mehr drauf habe, habe ich einen Weg, um da rauszukommen und das heißt Flucht. Ich stoppe die Beziehung. Ich verlasse die Kleingruppe. Ich verlasse die Kirche. Ich verlasse den Verein. Ich verlasse whatever, weil ich will das loswerden. Und folgende ernüchternde Erfahrung habe ich gemacht. Mit 52 macht man ja sich andere Gedanken über das Leben als mit 25. Ich habe festgestellt, ist egal aus welcher Situation ich mich rausbewege, ich nehme mich immer mit. Und das, was ich unbedingt lernen muss, die Situation tritt wieder auf. Mit anderen Leuten in einer anderen Form, aber es kommt immer und immer und immer wieder. Wenn dir das passiert, möchte ich dir Folgendes sagen. Es gibt vielleicht eine Sache, die du lernen musst. Du kannst dem nicht entgehen. Du kannst dem nicht entfliehen. Gott möchte, dass du dich der Situation stellst und dass in deinem Herzen etwas passiert. Weil wenn Gott an Dingen arbeiten möchte, dann kannst du nicht fliehen. Wenn der Feind Gottes etwas in deinem Leben tut, da sagt die Bibel, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Aber weißt du was? Gott kannst du nicht widerstehen. So, und deswegen, wenn eine Situation immer und immer und immer wieder auftritt in deinem Leben, dann ist es vielleicht wichtig, dass du nicht sagst, der hat Schuld, die Situation hat Schuld, der Leiter hat Schuld, die Kirche hat Schuld, der Politiker hat Schuld, die Frau hat Schuld, der Mann hat Schuld, die Kinder haben Schuld, der Nachbar hat Schuld. Vielleicht möchte Gott in deinem Herzen einen Knoten lösen. Und das ist was Gutes, weil Glaube, Liebe, Hoffnung soll größer werden in unserem Leben, weil Gott das wichtig ist. Was sollten wir nicht tun, wenn wir in solchen Prüfungen sind? Nun, ich kann dir eins sagen, auch wenn Gott das aushält, die Psalmen lassen grüßen, wenn du Gott gegenüber, ja, wie soll ich das mal sagen, alttestamentlich und altdeutsch ist das Wort murren. 4. Mose 11, da heißt es, und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als der Herr es hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Was ich sagen will, ist Folgendes. Ihr Background war, wir waren Sklaven. Niemand hat uns geliebt, niemand hat uns gefördert. Was passiert mit unseren Kindern? Nun, sie sind geboren, um zu arbeiten, um den Wohlstand eines fremden Volkes zu mehren. Keine Gaben, keine Talente werden gefördert. Du bist nichts, du hast keine Ausbildung, keiner mag dich, keiner liebt dich, keiner interessiert sich für dich. Du bist einfach ein No-Name, ein Arbeitssklave. Und Gott sagt, genau dich will ich haben. Und du bist jetzt nicht mehr länger ein Sklave. Du bist jetzt ein Königskind. Du bist geliebt, du bist angenommen. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein königliches, ein priesterliches Geschlecht. Was für ein Upgrade. Und wie beweise ich meine Liebe euch gegenüber? Ich führe euch raus aus Ägypten. Ich befreie euch. Ich tue Zeichen und Wunder. Ich versorge 600.000 Menschen, mindestens, wahrscheinlich 2 Millionen, übernatürlich in der Wüste mit Nahrung, jeden Tag. Und ihr kriegt auch noch Gold und Silber von euren Nachbarn mit, damit ihr einen guten Start habt im neuen Land. Und das Land, das ich euch geben werde, das wird Milch haben und Honig haben und einen Garten und ein tolles Haus und Weinberge. Alles, wovon ihr noch irgendwie träumt. Und jetzt zwischendurch passiert Folgendes. Zwischendurch läuft es mal nicht so rund. Und der erste Reflex ist, Gott, warum machst du das? Du liebst uns nicht. Und Gott denkt, hast du irgendwas mitbekommen, was ich für dich gemacht habe? So, ich will dir etwas sagen. Es ist der Urreflex des Menschen seit Adam, wenn etwas schief geht in unserem Leben, dass wir uns entweder bei Gott beschweren oder bei Menschen. Es fängt im Paradies an, das ist genetisch in uns verankert. Adam!
Ja?
Warum hast du die Frucht gegessen? Antwort, weil ich so blöd war. Nein, weil meine Frau sie mir gegeben hat. Und Gott fragt die Frau, warum hast du die Frucht gegessen? Antwort, weil ich so dumm war und dein Gebot übertreten habe. Nein, sagt sie nicht, sondern weil die Schlange, die war's. Schlange, warum hast du das gemacht? Nun, sie konnte mir auf keinen mehr zeigen und seitdem hat die Schlange einen schlechten Ruf. Ich will dir etwas sagen, der Reflex ist so tief in uns allen drin. Wenn du durch eine schwere Zeit gehst, ich will dir etwas sagen, Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, er lässt dich niemals alleine. Es ist die falsche Adresse für Anklage. Aber der zweite Reflex ist auch ganz doll da. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin, weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim, da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Wieder mal ein Problem, kein Wasser. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Ist ganz einfach, Wasser fehlt. Jetzt wäre der normale Gedanke gewesen, wow, Wir können ohne Wasser nicht leben. Wir brauchen Wasser. Lass uns mal darüber nachdenken. Gott hat uns rausgeholt aus Ägypten. Gott hat uns bisher versorgt mit Manna. Gott hat uns sogar mit Wachteln versorgt. Und Gott hat versprochen, wir kommen ins verheißene Land ein. Sehr wahrscheinlich wird er uns auch Wasser schenken. Leute, lass uns doch mal zusammen beten und sagen, Gott, wir vertrauen dir. Du wirst uns Wasser schenken, du siehst unseren Mangel. Du hast uns bis hierhin geführt. Du wirst es auch weitermachen. Wir halten diese Spannung jetzt aus, aber wir vertrauen dir. Du schenkst uns Wasser. Nicht ein Gedanke. Der Gedanke war ganz, ganz leicht. Mose, du hast uns aus Ägypten rausgeführt, aber halt, das war der Fehler. Gott hat sie aus Ägypten rausgeführt. Mose war nur das Werkzeug gewesen. Mose hat nicht die Wunder getan, Gott hat die Wunder getan. Mose, gib uns Wasser. Mose sagt, wo soll ich denn jetzt Wasser wegnehmen für 600.000 Menschen? Keine Ahnung. Und dann, warum mussten wir aus Ägypten ziehen? Ganz einfach, weil ihr Sklaven wart, aber da hatten wir Knoblauch. Du willst doch nur, dass unsere Kinder sterben und unser Vieh vor Durst stirbt. Nächster Reflex, das gibst in jedem Bereich auf der Welt. Nächster Reflex ist, wenn Gott nicht schuld ist, dann sind Leiter schuld. Das ist ganz easy. Warum kommen nicht mehr Leute zum Glauben? Mose! Warum haben wir kein Wasser? Mose! Warum läuft der See nicht besser? Mose! Heute wird sich das so anhören. Verzeiht mal ganz kurz, ich fahre wieder weg. Hier stimmt was nicht. Carsten! Matthias! Aber ich will dir etwas sagen. So wichtig auch Leiter sind im Leben. Aber weißt du was? Die Gegenwart Gottes in deinem Leben, die du täglich erleben darfst, die du aussaugen darfst, hat also erstmal gar nichts mit Leitern zu tun. Das ist einfach dein Ding mit Gott. Und wenn dein geistliches Leben eine Dürre hat, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass whatever. Wir müssen uns das angewöhnen, dass wir unser geistliches Wohlbefinden nicht abhängig machen von Leitern, so wichtig sie auch sind, sondern die Bibel sagt doch, dass der Vorhang, der uns trennt von der Gegenwart Gottes, von oben nach unten zerrissen ist. Das bedeutet, wenn du ein Kind Gottes bist, hast du einen Zugang direkt zu Gott selber. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du empfangen, was er für dich hat. Du kannst in seinen Gaben leben. Du kannst ein überfließendes Leben haben, selbst wenn in deiner Kleingruppe nichts los ist. Selbst wenn, ich übertreibe einfach mal, in einer Kirche nichts los ist. Der Erste, der für sein geistliches Leben zuständig ist, das bist du. Weil der Geist Gottes wohnt in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Er hat in dir Wohnung gemacht. Er bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Ströme lebendigen Wassers können aus deinem Leben fließen und das hat erstmal nur etwas mit mir zu tun und nichts mit meiner Kirche. Natürlich ist Kirche wichtig. Man kann nicht Christ sein ohne Kirche. Wir brauchen einander. Wir wollen einander supporten und unterstützen. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Gewöhn dir diesen Reflex ab. Gott ist schuld, Leiter sind schuld, weil das bedeutet Folgendes. Du bist nur ein Opfer. Du hast keine Chance, irgendwas zu tun. Du bist ein Opfer. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo diese Opfermentalität dermaßen kulturell gepusht wird in unserem Land. Aber ich verrate dir etwas. Du bist kein Opfer. Und selbst wenn du ein Opfer warst, dann sagt Gott, hey, ich mach aus Minus Plus in deinem Leben. Alle Dinge, selbst die negativen Dinge, können dir am Ende dienen, weil Gott diese Charaktereigenschaft hat, dass er aus schlechten Dingen etwas Gutes macht. Die Schrift ist voll davon. Nehmen wir mal ein Opfer, Josef. Wer hat ihn in den Brunnen geworfen? Der Brüders. Dann tut's doppelt weh, oder? Von denen hätte ich es nicht erwartet. Die haben mich in den Brunnen geworfen. Er könnte jetzt schon aus dem Brunnen rauskommen und sagen, hör mal zu, Familie, kannst du vergessen. Alles Versager und Betrüger. Dann wird er verkauft in die Sklaverei wegen seinen bösartigen Brüdern. Und dann, was macht er? Er hält sein Herz sauber, er dient seinem Herrn, der Wohlstand seines Herrn floriert und dann trifft er auf eine attraktive Frau, die offensichtlich von ihrem Ehemann vernachlässigt wird und die sagt, hallo,
Und er könnte jetzt denken, ja meine Güte, das Leben war so unfair, das gönne ich mir jetzt mal. Gott hat mich vergessen, meine Brüder kannst du vergessen. Und er sagt, nee, das werde ich nicht tun. Und was macht sie? Sie sagt, oh, der hat mich vergewaltigt, hat er aber gar nicht. Der Mann wird sauer und er landet im Gefängnis. Der beste Moment, um zu sagen, Leute, lasst mich alle in Ruhe. Ich werde an meiner Bitterkeit sterben. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer von dieser blöden, Entschuldigung. Ich bin ein Opfer von meinen doofen Brüdern, auch Entschuldigung. Lasst mich doch mal alle in Ruhe. Aber er bewahrt sein Herz sauber. Und dann sind zwei Leute im Gefängnis und der eine sagt, hey, ich habe einen Traum gehabt. Der andere sagt, ich habe auch einen Traum gehabt. Und Josef sagt, hey, ich diene dir. Der hat nicht gesagt, lass mich alle in Ruhe. Sag ich, ich helfe dir. Hat sein Herz sauber behalten. Und dem einen sagt er, ey, Gott wird dich wieder einsetzen als Mundschenk, das Pharao, du kriegst ein mega Upgrade. Und für den Bäcker gab es eine schlechte Nachricht, the baker met his maker. Und dann sagt er dem Mundschenk, hey, wenn du rauskommst, ey, bitte denke an mich. Und er kommt raus und er ist so happy, dass er wieder eingesetzt wird. Und wen vergisst er? Josef. Ey, wenn mal jemand ein Opfer war, dann Josef, oder? Die blöden Brüder, die, ich sag's jetzt nicht, wir sind ja in der Kirche, ich denk's nur. Und dann so eine Undankbarkeit. Und weißt du was? In einem Moment holt Gott ihn raus, setzt ihn ein und jetzt hat er Macht und Power. Er ist der zweite Mann in Ägypten. Er entscheidet mit seinen Lebensmittelverteilungen, wer leben darf und wer nicht. Und jetzt kommen seine Brüder. Und jetzt würde ich so denken, wenn es so ein toller Blockbuster wäre. It's payback time. Jetzt zeige ich es euch, jetzt benutze ich meine Macht, um mal deutlich zu machen. Und weißt du, was er macht? Er sagt, hey, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Und es war in allem ein Plan Gottes da drin, damit meine Familie, die mich so verraten hat, überlebt. Und ich helfe ihnen jetzt und ich besorge euch alles, was ihr braucht. Und heilsgeschichtlich wird die Existenz des Volkes Israels und des Messias Jesus Christus gerettet. Ich will dir Folgendes sagen, du bist kein Opfer. Gott heilt uns, Gott befreit uns, Gott erneuert uns. Gott verwandelt unsere Schmerzen in Siege. Gott verwandelt das, was kaputt gegangen ist, in etwas Großartiges Neues. Oder mit anderen Worten, Gott macht aus einem Karfreitag eine herrliche Auferstehung. Aber wenn du eine Opfermentalität hast, weißt du, dann musst du die ganze Zeit suchen, wer Schuld hat. Aber weißt du was, das hilft dir nicht. Es macht dich zu einem Opfer, aber in Jesus Christus sind wir keine Opfer. In Jesus Christus sind wir Sieger, Überwinder, Könige, Priester und haben die richtige Mentalität, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Diese Herausforderungen werden entweder Steine, auf denen du dich nach oben bewegst, oder es kann auch dein Grabstein sein, wo sagt, ab hier war dein Leben vorbei. Und ich möchte dir Folgendes sagen, die Auferstehungskraft von Jesus Christus macht deutlich, es ist nie vorbei, bis Gott sagt, es ist vorbei. Okay, ich komme ins Finale. Eigentlich sind das drei Predigten und ich bringe sie zusammen in eine Predigt. Der letzte Gedanke ist, Gott lässt Krisen zu. In der Sprache der Medizin ist eine Krise der Höhe und Wendepunkt einer Krankheit. Im Griechischen ist Krise eine Entscheidung oder eine entscheidende Wendung, muss überhaupt nicht negativ sein. Im Chinesischen ist es so, dass Krise und Chance sind das gleiche Wort. In jeder Krise liegt eine Chance. Im Lateinischen Krise, Cribum, heißt Sieb. In dieser Krise werden Dinge ausgesiebt, die du eigentlich gar nicht haben willst. Aber Gott benutzt diese Krise, um das auszusieben. Und die Sprachwurzel im mittelhochdeutschen Krian bedeutet reinigen. Jede Krise hat das Potenzial, dich zu reinigen und dir bessere Motive und ein reineres Herz zu geben. Deswegen, sagt John Maxwell, ein bekannter Leiterschaftstrainer, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Im Englischen ist es noch besser. We are not loser, we are learner. Weil jedes Mal, wenn du etwas lernst aus einer Krise, hast du nicht verloren, du hast gewonnen, du hast Kapital gesammelt in deinem Charakter für die nächste Herausforderung. Wir lieben Krisen nicht, aber Krisen machen uns als Menschen, als Familie und als Kirchen besser. Krisen sind Herausforderungen Gottes. Eine angenommene Krise ist immer eine Chance. Krisen weisen auf Unter- und Fehlentwicklung hin. Wer sie meidet und leugnet, verpasst eine Weiterentwicklung. Krisen setzen Neues frei. Und Krisen sind auch manchmal eine Ehrenrunde, wo wir in der Tat was abkürzen können, wenn wir etwas lernen. Und die letzte Frage ist rhetorisch simpel. Bist du gerade vor einer Krise? In einer Krise oder hast gerade eine Krise hinter dir? Irgendwo sind wir immer. Bist du gerade vor einer Krise? Bist du gerade in einer Krise oder hast du gerade eine Krise hinter dir? Die gute Nachricht ist, das ganze Leben ist keine Krise. Das Leben ist ein Buch mit vielen Kapiteln. Und da gibt es großartige Kapitel, da gibt es Krisenkapitel. Aber weißt du was? Eine Krise ist nie das ganze Buch. Eine Krise ist immer ein Kapitel. Hast du dich mal gefragt, warum Gott manchmal so entspannt ist? Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht können die Musiker schon kommen. Ehrlich, hast du dich schon mal gefragt? Weißt du, so, mir geht das so, ich neige ganz leicht zu Panik, weil ich Angstpatient bin. Eigentlich war, aber manchmal kämpfe ich da immer noch mit. Und in der Krise will mich dann immer ein Horrorszenario überrollen. So, weil ich eine blühende Fantasie habe. Und ich denke immer an den Worst Case, an das Schlimmste. Martinshorn geht und ich denke, wo sind meine Kinder? Jemand aus der Gemeinde meckert und ha, da kommt eine Spaltung. Eine Kleingruppe macht zu, ha, unsere Kleingruppenarbeit ist total im Eimer. Pastorenwelt. Und immer wenn ich zu Gott gehe, dann ist da so ein Friede und Gott sagt, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Ich glaube, 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Warum ist Gott immer so entspannt? Ich verrate dir was. Gott ist deshalb so entspannt, weil er Gott ist. Und ich versuche dir mal ganz kurz Gott zu erklären. Die Bibel sagt, er ist der große Ich Bin. Ich bin, der ich bin. Andere Übersetzung sagt, ich werde sein, der ich sein werde. So sagen, was ist das für ein komisches Deutsch? Versuche ich es nochmal anders. Gott lebt nicht in der Zeit. Ich lebe in der Zeit. Das, was ich jetzt wahrnehme, ist, es ist Sonntagmorgen, Sonntagvormittag, keine Ahnung, irgendwie kurz vor 11 oder sonst was. Ich lebe in der Zeit und ich habe heute noch was zu tun. Ich habe einen Termin zum Mittagessen. Ich habe noch einen weiteren Gottesdienst und ich muss noch ein paar Handschläge für meine Frau tun. Die hat gerade eine OP hinter sich. Ich lebe in der Zeit und morgen ist Montag. Und ich weiß noch nicht, mähe ich morgen meinen Rasen oder habe ich keine Lust und mache Shabbat Shalom. Ich lebe in der Zeit, aber weißt du was? Gott lebt nicht in der Zeit. Gott ist der, der da war, der ist und der kommt. Gott lebt nicht in dieser Zeitachse. Das heißt, er weiß genau, was passiert. Und weil er das genau weiß und weil er weiß, wie es ausgeht, spricht er dir fast immer Frieden zu.
weil er ist auf einer ganz anderen Ebene. Mein simpelstes Beispiel, ich bin ja aus Friese, ich darf simple Beispiele haben. Kennst du das? Du verabredest dich mit jemandem zum Film gucken. Der Film läuft schon, du kommst rein und es ist so typisch Blockbuster-mäßig. Der Held oder die Heldin mitten im Film gerät in Lebensgefahr und du greifst in den Sessel, du isst die Chips, du kaufst die Nägel, du würdest am liebsten auf Toilette gehen, aber das geht überhaupt nicht, weil es so spannend, der Held stirbt und der mit dir den Film guckt, sitzt da total relaxed und entspannt und du denkst, sag mal, bist du ein gefühlloses Wesen, kriegst du nichts mit, der Held stirbt. Warum bist du so entspannt? Und er sagt, naja, ich habe den Film schon gesehen. Der stirbt gar nicht. Es gibt ein Happy End. Und am Ende kommt ein rosarotes Einhorn und läuft über diese grüne Wiese und sagt Kumbaya und Frieden auf der ganzen Welt. Und weißt du was? Ich weiß, es ist ein einfaches Bild, aber Gott ist der, der sagt, ich habe den Film schon gesehen. Psalm 139, alle Tage deines Lebens sind schon in sein Buch geschrieben, bevor noch ein Tag war. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der war und der ist und der kommt. Ich möchte einfach für ein paar Leute beten, einfach da, wo du bist, und dir Gottes Frieden in deine Herausforderung zu sprechen. Und wenn du sagst, boah, ich bin gerade in so einer Herausforderung, dann ist das vielleicht der Moment, wo du sagst, Gott, hier bin ich, helf mir, dass ich keine Ehrenrunde drehe. Ich will, was auch immer ein Schlacke ist in meinem Leben, ich will, dass das rauskommt, weil ich muss mich auch nicht schlecht fühlen, sondern du wusstest das schon und Jesus hat schon längst jeden Preis bezahlt und dass ich geliebt und wertvoll bin, ist doch niemals in Frage gestellt. Dann lade ich dich einfach ein, da wo du bist. Lass doch beten und streck einfach deine Hände Gott entgegen und möchte ich einfach segnen. Vater, ich bete jetzt für all die Menschen, die in einer herausfordernden Situation sind. Und ich weiß, alles ist immer leichter gesagt als gelebt. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass einfach etwas von der Wahrheit deines Wortes jetzt greift, dem Herzen von Einzelnen. Vater, und ich bete, dass du uns hilfst, dass dieser Urreflex, der in uns ist, dass wir dich anklagen, dass wir Menschen anklagen. Ich bete, dass dieser Urreflex nicht unterdrückt wird, sondern erlöst wird. Und ich bete, Vater, von ganzem Herzen, dass dieser Geist, den Josef hatte, dass der unser Herz berührt, dass was auch immer passiert, dass wir sagen, mehr als alles andere will ich mein Herz bewahren. Ich will kein Blame Game spielen, sondern ich möchte aus jeglicher Opfer- und Anklagementalität rauskommen, weil ich bin ein Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat, Christus. Und ich bete, dass dieser Josefs Geist auf uns alle kommt und dass du uns einfach hilfst, darin reifer zu werden und zu wissen, Herr, wir werden mit mehr Glauben, mit mehr Hoffnung und mehr Liebe zu dir gehen im Namen von Jesus. Und danke, Herr, dass du bei uns bist und dass du für uns bist. Und ich möchte jetzt noch einfach, dass wir jetzt gleich in der Lobpreiszeit für ein paar Leute ganz spezifisch beten. Und das ist jetzt total wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, ob du das gewohnt bist oder auch nicht. Weil manchmal möchte der Heilige Geist bestimmte Dinge tun. Und in dem Moment ist einfach so ein Moment, wo der Tisch gedeckt ist und wo man zugreifen muss. Ist nicht immer der Tisch gedeckt. Das ist wie bei dir zu Hause. Es ist nicht 24 Stunden, ist der Tisch gedeckt. Zu bestimmten Zeiten ist der Tisch gedeckt. Und wenn du dann nicht da bist und frühstückst, dann musst du halt warten, bis Mittag kommt. Und geistlich ist es manchmal auch so, dass Gott einen Tisch deckt. Und das ist wichtig, dass wir dann zugreifen. Ich möchte für eine Frau beten in unserer Mitte, die ungefähr in der Mitte ihrer Wirbelsäule ständig Schmerzen hat. Ungefähr genau in der Mitte eine weibliche Person und du
Ja, du hast dich schon fast dran gewöhnt. Und für dich möchten wir beten. Ich möchte für eine Person beten. Das ist ein ein bisschen komischer Eindruck, sondern ich habe so hinter dein Ohr geschaut. Ich glaube auch, du bist vielleicht Brillenträger, Brillenträgerin. Und du hast hinter deinem Ohr irgendein Problem. Ich weiß nicht, was es ist, ob das Schmerzen sind oder, keine Ahnung, trockene Haut oder irgendein Problem hinter deinem linken Ohr. Ich glaube, dass Gnade da ist, dass Gott dich berührt. Dass Gott dich berührt. Ich möchte von einer Person beten, die im hinteren Bereich des Kopfes, ungefähr hinten in der Mitte, fast schon chronische Schmerzen hat. Und es tritt immer und immer wieder auf. Und du kannst damit leben, aber es macht deine Lebensqualität wirklich um einige Klassen. Niedriger. Und wir wollen Gott bitten, dass er dich berührt. Wir wollen Gott bitten, dass er dich berührt. Und jetzt möchte ich einfach fragen, wo bist du? Das meine ich jetzt mit dem Heiligen Geist kooperieren. So, es ist total normal, dass Gott Dinge tut und es ist ganz wichtig, dass wir da nicht denken, ich weiß nicht, vielleicht und mag ich auch nicht und ich mag ja auch gar nicht im Mittelpunkt stehen oder wie auch immer. Das ist wie, jetzt ist der Frühstückstisch gedeckt. Nimm es. So, wo bist du? Wo ist die Frau mit dem Rücken? Wo ist der chronische Kopfschmerz im hinteren Bereich des Kopfes? Und wo ist das Problem am linken Ohr? Wo bist du? Und ich lade die Menschen ein, die sagen, that's me, das bin ich. Ich will das abräumen, was Gott für mich vorbereitet hat. Die lade ich ein, während wir jetzt in die Lobpreiszeit reingehen. Kommt doch hier einfach nach vorne. Und das ist gar nicht entscheidend, wer für dich betet. Pastor Carsten ist da und wer auch immer sonst da am Start ist. Ich bin da. Wichtig ist jetzt, dass wir zu dem Glauben hinzufügen und sagen, Gott, wenn du das vorbereitet hast, dann nehme ich das jetzt im Glauben, im Namen von Jesus, weil Gott ist gut. Und der Herr liebt dich und der Herr ist ein Heiler und der Herr ist ein segnender Gott. Okay. So, jetzt ist es deine Kooperation, nicht mein Push, weil das werde ich nicht tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott das tun will und it's up to you, ob du darauf reagierst. So, lass uns nochmal den Namen des Herrn groß machen, seinen Namen proklamieren und dann lade ich einfach die Person, das dürfen auch mehrere Personen sein mit dem gleichen Problem. Der Herr kann da schon filtern und manchmal macht er auch Doppelwopper. Alles ist möglich. Dann lade ich euch einfach ein. Kommt einfach in dieser Lobpreiszeit hier nach vorne und wir würden es lieben, wenn wir für euch beten dürfen.